Ja, wir wollen dem Herrn danken, auch hier an diesem Adventssonntag. Einfach, dass Gott bei uns ist, dass Gott uns begleitet, dass Gott uns beschützt und dass wir Jesus erwarten dürfen. Jeden Tag ganz neu. Halleluja, preis dem Herrn. Mein Thema ist die Segnungen Gottes heute. Wir sollen unter dem Segen Gottes sein und jeder Gläubige ist ein Gesegneter. Halleluja. Und gegen dich ist kein Kraut gewachsen, gegen den Segen Gottes. Ich möchte heute von meinem persönlichen Leben ein bisschen weitergeben. Ja, weil wenn du gesegnet bist, bist du gesegnet, bleibst du gesegnet, egal wie die Umstände sind, egal wie die Situation ist da. Ja. Meine Frage ist heute, wo erlebt man Gott? Ja, wo erlebt man Wunder und wo erlebt man Segnungen? Ich habe die ganze Woche jetzt schon gepredigt über, ja nicht die ganze Woche, schon die letzten Tage über die Endzeit, was da auch alles so ist, verstehst du, was da alles so passiert. Gott handelt provokativ, Halleluja. Er kommt in eine Situation rein, wo wir gar nicht denken, dass er überhaupt reinkommen könnte. Aber er kommt rein, Halleluja. Ja, preis dem Herrn. Plötzlich ist das Wunder da, ja. Mitten in der Krankheit, mitten in der Not, mitten im Verlust, mitten in der Schwierigkeit, wo auch immer es sein mag, wo erlebt man Gott? Ja, darüber will ich heute sprechen, wie man Gott erlebt. Man muss Gott erleben. Ja, einfach hautnah erleben. Einfach das Baby in die Hände halten. Dieses Jesuskind, verstehst du? Ja, nicht durch den großen Herrgott, verstehst du? Die meisten möchten so den Herrgott haben, so Nikolaus, verstehst du? Nein, vergiss den ganzen Nikolaus und die ganzen Nikoläuse, ja. Bleibt bei dem Kind, das Baby Jesus. Ja. Gott übt hier mit uns in kleinen Dingen das Geringe, das, was nichts ist vor der Welt. Das hat sich Gott erwählt. Halleluja. Alle großen Helden, und ich möchte wieder zurückkommen, wo segnet uns Gott? Alle großen Helden kamen aus der Wüste. Ich weiß nicht, ob du schon mal in der Wüste warst. Ja, geh mal in die Wüste raus. Da hörst du deinen eigenen Pulsschlag. Da fliegt kein Vogel vorbei, da passiert gar nichts Außergewöhnliches, aber da ist der Herr da, da hörst du die Stimme Gottes, plötzlich hörst du die Stimme, so spricht der Herr, verstehst du, und dann, ja, kommen die Bibelsprüche in den Sinn. Was ist die Wüste? Wildernis und so weiter. In der Schule, wo die ganzen Propheten herkommen, das ist die Wüste. Da kommen die ganzen Propheten her. Dort haben sie Gott erlebt in der Wüste und du erlebst Gott in der Wüste. Halleluja. Ob du es Amen sagen kannst oder nicht, ich glaube es trotzdem für mich persönlich. In der Wüste, ja. Dort, wo nichts ist, wo nichts gibt, wo nichts passiert, ja. Ich bin auf den Golanhöhen damals in Israel und dann frage ich den UNO-Soldaten, wie geht es hier, passiert was? Man kann Damaskus sehen von oben, da unten und so weiter. Nein, sagt er, es ist alles still. Nur ein paar Meter weiter unten im Tal, das Mord und Totschlag, verstehst du, da brennt ein Omnibus und was weiß ich, was dort alles passiert. Und oben, da ist alles still und ruhig, ja. Ja. Weißt du, solange du in der Gemeinde bist, passiert gar nichts. Aber wenn, sobald du nach Hause gehst, sobald du hier die Tür aufmachst, da ist die Hölle los. Ja. Sobald du zu Hause bist, ja, in der Wildnis, das ist die Schule Gottes für seine Propheten, für seine Apostel, für seine Kinder. Ja, es ist eine harte Schule. Also die Schule in der Wüste, das ist eine harte Schule. Ich weiß nicht, ob du sowas schon mal erlebt hast. Da fragst, wann hört das überhaupt auf? Verstehst? Es sieht so aus, als es endlos Formular ist. Das hört gar nicht mehr auf. Ja, aber trotzdem, in der Schule, in dieser Wüstenschule lernen wir am allermeisten. Als ich meinen Dienst anfing, wurde, ja, ich nicht mit offenen Armen aufgenommen. Ich will nur sagen, was passiert. Weißt du, wenn du anfängst, dein Glaubensleben, wirst du nicht gleich mit offenen Armen aufgenommen. Halleluja, jetzt kommt der Herr, mal tut es. Vergiss es. Ja. Ja, ich musste ein Jahr auf meine Ordination warten. Ein ganzes Jahr. Weil ich kommunistisch angehaucht gewesen bin anschließend. Weil ich mich geweigert habe, von der amerikanischen Flagge zu predigen. Ja. Ich habe gesagt, wir sind ja in der Schweiz. Wenn die Schweizer Fahne aufgestellt wird, okay, da predigt, dann macht es mir nichts aus. Aber die amerikanische Flagge, ich bin nicht in Amerika. Ja, nur als Beispiel. Ja, und ich musste so viel Widerwärtigkeiten erleben. Ich war ja aus dem Osten, ja, ein Flüchtling. Ich war kein Flüchtling, aber wir waren Ausreisende und Ausgereiste, verstehst du, aus der Sowjetunion. Wie auch immer. Aber die haben gedacht, ja, guck mal, der ist noch kommunistisch angehaucht, ja. Und ich denke immer noch gerecht, sozial. Ich bin immer noch sozial eingestellt, in aller Liebe. Und dann wollten sie mich, als ich fertig war mit dem Studium, Theologiestudium, dann wollten sie mir eine Landgemeinde irgendwo geben. Die haben gesagt, dort ist der Matthäus gut versorgt, ja, auf der Landgemeinde. Nein, Gott hat mich berufen für die Stadt. Und ich habe gesagt, nein, ich gehe auf kein Land. Weißt du, muss ich auch manchmal weigern, nicht das zu tun, was die Leute möchten, dass du tust. Ja, ich möchte keine Landgemeinde haben. Ja, und dann bin ich nach Stuttgart gegangen, habe eine Gemeinde übernommen, die abgewirtschaftet war, die ihre Miete nicht bezahlen konnte und die sie schließen wollten. Diese Gemeinde haben sie mir nachher gegeben. Und weißt du, was wir gemacht haben? Wir haben 12 Stühle hingestellt, weil 12 Leute am Anfang da waren im Gottesdienst. Wir haben für die 12 Stühle gebetet und nächstes Mal wieder 12 Stühle hingestellt, waren schon 24 und dann waren es mehr und mehr und mehr. Und am Schluss hatte ich 120 Stühle stehen. Ja, ja, ist es gut, wenn man für die Stühle, für die leeren Stühle betet. Ihr habt die leeren Stühle mit Engeln besetzt. Ja, im Glauben, die leeren Stühle mit Engeln besetzt. Und am Schluss war der Saal so klein, ich musste ausziehen. Ja, und dann kamen die Leute, weißt du, der Herr mal tut es. Der Herr mal tut es. Weißt du, wenn Gott dich segnet, dann bist du ein gemachter Herr, eine gemachte Frau. Wenn Gott dich segnet, in aller Liebe, dann braucht die größte Gemeinde, dem ist der Saal zu klein. In aller Liebe, ja. Und so fing ich an. Ja, in Stuttgart meinen Dienst. Eine abgewirtschaftete Gemeinde, die ihre Miete nicht bezahlen konnte. Und das Erste, was ich gemacht habe, habe ich Opfer aufgenommen. Dann steht ein Schwab auf, Bruder Matthäus, man hat Geld, man spricht nicht über Geld. Aber ich sage, ju, aber ich muss die Miete bezahlen. Ich muss Klopapier bezahlen, ich muss alles bezahlen. Viele Leute, versteht? Und dieser Mann, gerade dieser Mann ist gestorben und ich musste seine Wohnung in Fellbach auflösen. Hinter dem Schrank sind 70.000 D-Mark gewesen. Das muss ich so dem Sozialamt abgeben. Stell dir mal vor, und 70.000 D-Mark ist viel Geld. Damals gewesen, heute nicht mehr vielleicht, aber damals war viel Geld. Plötzlich war ich ja in der Gemeinde. Und dann komme ich nach Berlin, dann regen sich die Leute auf, warum muss er die größte Kirche kriegen mit 85 Meter Turm? Ja, da regen sich auf. Ja, ich habe Glauben. Du musst nach deinem Glauben leben. Der Gesegnete ist überall gesegnet. Lass die Leute schwätzen, was sie wollen. Lass sie schwätzen, was sie wollen. Ja. Wenn Gott einen segnet, kann niemand was dagegen tun. Ja, da können sie fluchen, da können sie schimpfen, da können sie sich aufregen, da können sie Skandal machen. Ich war verlobt, wir wollten heiraten, aber meine Frau war Beamtin, ja, in aller Liebe. Und kannst du eine Familie ernähren? Ich habe große Sprüche gemacht, verstehst du? Ich will einen Wohnwagen kaufen, ich will durch Deutschland fahren, ich will evangelisieren. Ja, kannst du eine Familie ernähren? Ich habe gesagt, frag doch den lieben Gott, frag nicht mich. Ja, und dann hat sie den lieben Gott gefragt, nach 14 Tagen kommt sie her, sagt er, wir können heiraten, also verloben zuerst einmal, wir können uns verloben. Ich habe gesagt, wie kommst du so schnell? Ja, ich habe gebetet und der liebe Gott hat mir eine Antwort gegeben, ich habe den Gerechten noch nie nach Brot betteln gesehen. Ja, und wir waren 49 Jahre verheiratet und ich habe nie nach Brot gebettelt. Ich habe nicht einmal gefragt, was kriege ich, wenn ich da evangelisiere? Ich habe in Gemeinden evangelisiert, die hätten mich nicht bezahlen können. Die konnten nicht einmal die Plakate und die Handzettel drucken. Verstehst du, ich habe evangelisiert. Ich habe gesagt, ich vertraue Gott. Der liebe Gott wird mich segnen. Ja, an dem Segen Gottes ist alles gelegen, ihr Lieben. In aller Liebe. An dem Segen Gottes, ja. Der Gesegnete muss gegen den Strom schwimmen lernen. Und das musste ich lernen. Ich muss in meinem ganzen Leben als Christ gegen den Strom schwimmen. Immer wieder widersprechen. Frag doch den Herrn. Ja. Und ich habe so vielen Gemeinden gesagt, ich predige bei euch, auch wenn ihr mir nichts gebt. Ich vertraue dem Herrn, dass Gott mich versorgt. Denn er hat mir gesagt, ich werde den Gerechten nie nach Brot betteln sehen. In aller Liebe. Ja. Mir ist nichts geschenkt worden. Ich habe hart arbeiten müssen. Mein Bestes geben müssen. Weißt du, auch der Gerechte, auch der Gläubige, auch der Gesegnete muss sein Bestes geben. Ja, wie beim Isaac, da wurde ein Brunnen zugeschüttet, der hat den nächsten gegraben. Nächstes Mal den übernächsten, verstehst? Also darf sich nicht unterkriegen lassen. Der Gesegnete darf sich nicht unterkriegen lassen, in aller Liebe. Ja, er muss sich durchsetzen, er muss sich behaupten. Die Segnungen Gottes, ja. Ja, gegen die Segnung Gottes ist kein Kraut gewachsen und darüber spreche ich heute Morgen in aller Liebe. Wenn du gesegnet bist, bist du immer gesegnet und bist du überall gesegnet. Egal wo, verstehst du? Selbst wenn du in der Wüste, in der Wildnis bist, ja, irgendwo lebst, verstehst du, bist gesegnet. Auch wenn nichts läuft, wenn nichts passiert, ja, du bist immer auf der Überholspur. Hör mir zu. Ja, du sitzt im Porsche oder in einem Ferrari, was auch immer ist. Du bist gesegnet. Und das habe ich in meinem ganzen Leben erlebt, ja. Mein Schwiegersohn zum Beispiel heute, ja, der muss jetzt 2 Gottesdienste am Sonntagmorgen halten, weil seine Gemeindesaal ist so klein, 300 bis 400 Leute passen rein und mehr nicht. Verstehst du? Und er darf nicht bauen und er findet nichts anderes zum Bauen. Jetzt muss er 2 Gottesdienste am Sonntag halten. Und meine Tochter hat mir erzählt, jetzt müssen wir wahrscheinlich auch noch den 3. Gottesdienst feiern, weil der Saal so klein ist. Ja, ist doch schön. Und das Gleiche habe ich erlebt in meinem Leben, was meine Kinder jetzt erleben. Ja. Ja, du musst genau verstehen, was ist der Segen? Der Segen Gottes ist überall bei dir und deinen Kindern und Kindeskindern und weiter und so weiter. Überhaupt dein Bewusstsein reicht. Ja. Der Segen ist anstrengend. Wenn du gesegnet bist, du musst gucken, was macht mich? Ich habe auch in meinem Leben 2 Gottesdienste schon gehalten. Ja, einmal in Ludwigsburg und einmal in Stuttgart, verstehst du? Ich bin gerade um 10, halb 11 in Ludwigsburg fertig. Dann muss ich schnell nach Heilbronn, nach Stuttgart fahren, um den nächsten Gottesdienst zu halten. Ja, und weißt du, das ist Arbeit. Weißt du, sich Regen bringt Segen. Sich Regen, nicht aufregen, sich Regen bringt Segen. Ja, preis Gott. Und ich freue mich über meine Kinder, wenn sie auch so arbeiten müssen. Ja, und ich habe meiner Tochter gesagt, reg dich nicht auf, sei doch froh, auch das geht mal vorüber. Ja, dass man 2 oder 3 Gottesdienste am Sonntag halten muss. Die sind bis um 3 Uhr im Gottesdienst. Stell mal vor. Ja, jetzt auch meine Predigten. Ich bin so froh, dass ich hier predigen darf, dass ich nicht größeren Altar habe. Dieses Pult oder diesen Altar habe ich mal in Schottland im Hadrians Museum gesehen. Da war ein Prediger, der hat auch so einen Altar gehabt für einen Gottesdienst. Und habe ich gesagt, diese Kopie nehme ich, da habe ein Foto gemacht. Nicht größer als das, verstehst du? Nicht das riesige Altar, wo man oben steht oder von oben runter predigt. Nein, auch hier. Und von hier erreiche ich so viele Menschen. Ja, ich kann die ganze Post gar nicht manchmal beantworten, was die Leute mir schreiben. Ja, Bruder Matthäus, kannst du für mich beten? Kannst du für das tun? Ich tue das. Und ich schreibe, ja, ich bete für dich. Ja, und ich bete für die Kranken, für die Mühseligen und die Beladenen. Aber ich kann nicht alle Post beantworten, was die Leute alles fragen. Hast du ein prophetisches Wort? Ich weiß, dass ich ein Prophet bin, dass ich prophetisch diene und dienen kann, aber ich will das gar nicht, verstehst du? Ich muss es auch gar nicht. Ich weiß, ich diene meinem Gott mit den Mitteln, was ich habe. Ja, und hier erreiche ich so viele Leute. Weltweit haben wir so viele Freunde, die uns unterstützen und segnen. Stellen wir vor, aus Norwegen, aus der Schweiz, aus Österreich schicken sie uns Spenden und unterstützen uns. Ich könnte heute nicht hier existieren, ich müsste den Laden zumachen, wenn ich nicht weltweit so viele Freunde hätte. Die Leute unterstützen es. Da ist sogar ein Bruder dabei, der schickt monatlich 2.000 bis 3.000 Euro. Ja? Und ich kann meine Miete bezahlen, ich kann meinen Strom bezahlen, ich kann mein Toilettenpapier bezahlen, was auch immer ist. Menschen werden gesegnet, wenn sie das Wort Gottes hören und die Wahrheit sie erreicht. Ja, weißt du, für mich war es eines wichtig, predige richtig, predige die Wahrheit und die Wahrheit wird sich auszahlen und die zahlt sich aus. Ja, ich predige, ja, das Wort bringt wieder das zurück. Jemand schrieb mir, wenn du nicht gekommen wärst, hier von der großen Kirche am Leopoldplatz, da schrieb mir jemand vor Jahren, wenn du nicht gekommen wärst, wäre unsere Familie auseinandergegangen. Und er ging nur vorbei, hat hier Gottesdienst gehört, christliche Musik, ist reingekommen, hat sich bekehrt und heute arbeitet er für die Gemeinde. Ja, in aller Liebe. Wenn du nicht gekommen wärst, weißt du, Gott hat mich geschickt in der Wüste. Als ich nach Berlin ging, haben die Leute gesagt, Bruder Matthäus, bist du strafversetzt? Ja, auf der Insel im Roten Meer. Damals war alles noch kommunistisch. Aber ich bin nach Berlin gekommen, so schrieb die Taz, hier eine Zeitung in Berlin, die gar nicht christlich ist. Pastor Matthäus kommt nach Berlin, wie die Kinder Israel nach Jericho. Der glaubt, die Mauer wird einfallen. Und ich habe extra meine Wohnung gesucht, direkt an der Mauer, nicht weit weg von Mauer. So, ja, dass ich einen Sabbatweg bis zur Mauer habe. Und ja, die Mauer ist gefallen. Ich habe sogar meinen schweren Hammer, das haben sie mitgenommen. Was weiß ich, jemand hat geklaut, verstehst du? Damit wir die Mauer Kippen. Und ich habe erlebt an der Berlin, am Brandenburger Tor, als die Mauer fiel. Und dann hat Gott mir Gnade geschenkt. Ich habe noch so viele Plakate übrig gehabt für Berlin. Sag ja zu Jesus. Und dann habe ich verkleben lassen. Von Brandenburger Tor bis zum Potsdamer Platz. Sag ja zu Jesus. Und ich habe gedacht, guck mal, ja, bringt das was. Denn die Mauerspechte, verstehst du, die haben das ganz schnell wieder beklopft und abgeklopft. Aber dann ist ein Konzert, The Wall, also die Mauer, dann, ich habe das gar nicht gehört, mich hat es auch gar nicht interessiert. Dann ruft mich jemand aus Australien an, Gott segne dich, Bruder Martunes. Habe ich gesagt, warum, was ist passiert? Habe ich gesagt, wir sehen dich im Fernsehen, sag ja zu Jesus und dann meine Telefonnummer und jetzt ruft er mich auf diese Nummer an. Gott segne dich, nachts um Mitternacht aus Australien. Ja, und das war so schön. Fast 1 Milliarde Menschen haben dieses Musical gesehen. Fast 1 Milliarde. Und weißt du, selbst wenn du denkst, die Arbeit ist vergeblich. Ja, 1 Milliarde Menschen sehen, sag ja zu Jesus. Und das war alle paar Minuten, da die Musik, verstehst du, und dann immer wieder eingeblendet so, sag ja zu Jesus, sag ja zu Jesus, sag ja zu Jesus, sag ja zu Jesus. Ja, Halleluja. Halleluja, sag ja zu Jesus. Und das ging über eine ganze Stunde. Und ich habe das gar nicht gesehen, selbst gar nicht gemerkt, verstehst du. Aber unsere Geschwister haben das verklebt, die ganze Mauer. Sag ja zu Jesus. Von Brandenburger Tor, unter der Aufsicht der DDR-Soldaten. Macht, was ihr wollt hier, hat einer der Soldaten unseren Geschwistern gesagt. Macht, was ihr wollt. Ja, mit der Mauer. Denn es war unsere Seite. Es war unsere Seite. Ja, in aller Liebe. Ja. Die Sache geht weiter. Die Sache ist dein Herr Jesus Christus als, und an dieser Sache wir stehen. Zurzeit bin ich dabei, Bücher zu schreiben. Inzwischen habe ich jetzt schon 9 Bücher geschrieben. So schnell vergeht die Zeit. So schnell vergeht die Zeit. Weißt, die CDs, ja, vor Jahren bin ich gehackt worden auf meiner Internetseite. Und ich bin so froh, dass ein Bruder aus der Schweiz 400 Predigten runtergeladen hat und gespeichert hatte. Und er hat uns diese Daten gegeben und wir konnten wieder hochladen auf unserer Homepage-Seite in aller Liebe. Und jetzt passen wir so auf, verstehst du, dass niemand hackt, dass niemand auf unsere Seite Zugriff bekommt. Ja, und wir dienen weiter. Aber ich weiß, eines Tages wird es kein Internet mehr geben. Aber die Bücher bleiben. Ich habe noch so schöne Bücher von Spurgeon, von Wesley aus dem 17. Jahrhundert. Ja, und Bücher, die halten noch eine Weile. Bücher halten noch eine Weile. Und deshalb habe mich entschlossen, die paar Bücher zu schreiben. Die Themen, die ich gepredigt habe, sind meistens nur die Predigten oder die Bibelschule oder was auch immer ist. Ja. Der Gesegnete wirkt in der Welt, auch wenn die Welt nicht versteht. Ganz am Anfang meines Dienstes habe ich meine Predigten gedruckt, so als kleinen Traktaten und habe verteilt auf der Straße in Stuttgart. Damals gab es noch kein Internet, gab es noch keine CDs und keine Kassetten. Ja. Ich habe immer wieder versucht, das Optimale aus meinem Leben zu machen. Und das ist der Gesegnete. Der Gesegnete macht das Optimale aus seinem Leben, wo er ist und wirkt. Ja. Du bewegst mehr, als du glaubst. Ja, die Welt versteht dich besser als die Frommen. Und das ist bei der Erfahrung, die ich gemacht habe. Die Welt versteht einen besser. Ja. Nee, die Frommen, die wissen nicht. Der spinnt, verstehst du? Der schmeißt das Geld zum Fenster raus. Ja. Ich schmeiß das Geld nicht zum Fenster raus. Ich werbe. Ja, ich werbe auf Objekte, auf Medien, Datenträger, wo es was bringt. Ja, dort bringt es. Ja, auch wenn du es im Augenblick nicht siehst, aber nach Jahren schreiben die Leute, Bruder, mal tu das, ich habe dein Traktat, das, ja, hinten irgendwo ins tiefen DDR, ich habe dein Traktat bekommen, jemand hat mir geschenkt und da ist die Botschaft, und es hat gerade mich angesprochen. Ja, ich spreche nicht immer alle Leute gleichzeitig. Auch hier, der Siegeslauf, der die Arche gegründet hat, du kennst ja diese Arche-Bewegung hier in Deutschland, verstehst du, wo die Kinder angenommen werden, und erlebst ja immer mehr die Unterstützung, nicht von den Frommen, sondern von der Welt, von Schauspielern, was weiß ich, von Schriftstellern und was, von denen werden wir unterstützt. Das ist alle Lieben. Ja, die Pharisäer, ja, die sagen, ich danke Gott, ich danke Gott, ich danke Gott, ich danke Gott. Niemand wird satt, wenn du nur Gott dankst. Ja, wir müssen auch was tun. Ja, wir müssen helfen. lass doch die Brüder, ja, Gott segne die Seinen, auch in der Wüste, und versorgt sie reichlich in der Wüste. Gott dient den Seinen in der Wüste. Und Jeremia Kapitel 31, Vers 2, da lese ich, niemand ist gern in der Wüste. Bist du gern in der Wüste? Ja, in aller Liebe, ich nicht. Ja, wir sind nicht gern. Aber gerade das ist der Ort und der Platz, wo Gott uns versorgt, ja, in der Wildnis. Wir alle wären lieber im gelobten Land, so im Grün, in der Schweiz, auf den Bergen, was weiß ich, wo auch immer, oder auf der Alp, ja, wo Milch und Honig fließt, aber nicht in der Wüste, wo nichts gibt. Ja. Ich möchte heute Morgen über die Wildnis sprechen. Gott segnet dich überall. Weißt du, der Gesegnete ist überall gesegnet, auch auf dem Krankenbett. Du wirst ja gar nicht glauben, weißt du, die Pfingstler sagen, Krankheit ist ein Fluch. Nein, Krankheit kann ein großer Segen sein. Gestern war eine Schwester hier, die kam in unserer großen Kirche im Rollstuhl, die konnte nicht sprechen, die konnte gar nichts, hat nur geschrien und gebrüllt. Ja, die kam und die war hier. Und es war so schön zu sehen, dass sie laufen kann, dass sie gehen kann. Sie kann auch nicht perfekt sprechen vielleicht, aber sie kann so vieles, was sie damals gar nicht konnte. Ich bin Gott dankbar, ja. Und Gott möge die Schwester segnen. Und das ist nämlich, weißt du, wenn du nicht krank gewesen wärst, das habe ich ihr gesagt und sie hat mir im Kopf gelegt, ja, wenn du nicht krank geworden wärst, wenn du diesen Autounfall nicht gehabt hättest, du wärst heute Morgen gar nicht, oder heute Abend gar nicht da. Ja. Und so viele wären nicht in meine Gottesdienste, wenn sie nicht krank geworden wären, wenn sie ihnen nicht der Portemonnaie geraubt worden wäre und wenn sie nicht das und jenes erlebt hätten. Ja. Wir sind in der Wüste und gerade durch die Wüste bringt uns zum lieben Gott. Ich möchte heute also über die Wildnis sprechen. Die Segnungen Gottes erleben wir in den Wüstenzeiten. Halleluja. Ich weiß nicht, ob du Amen sagen kannst, aber lass es. Ich spare mir das. Ja. Wir können ja das gelobte Land schneller erreichen, wenn wir einfach wissen, Gott ist mit uns, ob es uns schlecht geht. Weißt du, was in der Welt ein Spruch in der Welt ist? Die Not lehrt einen beten. Du betest nicht, wenn du keine Not hast, aber wenn das Haus brennt, dann liebe Gott, hilf mich ganz schnell, ja. Und dann rennst du gleich in die nächste Kirche, ja. In Süddeutschland, Heilbronn, da war Erdbeben und ich schließe normalerweise eine Stunde vorher die Kirche auf. Da stehen Leute Schlange vom Gemeindesaal und da sage ich, was ist da los passiert? Ja, heute Nacht war Erdbeben oder heute Morgen, ja. Und ich möchte, dass es öfters mal die Erde bebt, dass die Leute aufwachen, vor allem die lauen, trägen Christen, die Scheinheiligen, ja. Plötzlich stehen sie vor der Tür und das Erdbeben ist vorbei. Haben sie auch alles wieder vergessen. Ja. Deshalb ist es so wichtig, Not lehrt uns beten. Wir können das gelobte Land nicht erreichen, ohne vorher durch die Wüste gegangen zu sein. In aller Liebe, zwischen Ägypten und dem gelobten Land ist die Wildnis und das müssen die Kinder Israel durchqueren. Durch wie viel Not? Ja. Der liebe Gott ist ein Nothelfer. Preis dem Herrn. Ein Nothelfer. Ja. Und das ist der einzige Weg, wie man in das gelobte Land kommt. Die Wüste. Es ist kein Dauerort. Also für mich auf jeden Fall nicht, wo ich mich dauernd aufhalte. Aber ich muss manchmal durch die Wüste gehen. Da werde ich getestet, ja, wie belastbar ich bin. Und vieles andere mehr. Und da werde ich versucht, sogar der Heiland, der gerade getauft, erfüllt vom Heiligen Geist, der ist nicht vom Teufel, pass auf, nicht vom Teufel in die Wüste geführt, sondern vom Heiligen Geist. Der Herr Jesus, liest mal Matthäus 4, vom Heiligen Geist ist in der Wüste geführt. Die meisten denken, der Teufel führt mich. Nein, auch der Heilige Geist führt mich in der Wüste, in aller Liebe. Ja, ja, auch wir müssen durch die Wüste gehen, da werden die ganzen Vorräte gebraucht, verbraucht. Ja, da gibt es keine Versorgung, da musst du dich überlassen auf übernatürliche Führung. Da kommst du an öden Orten, da liegst du wie die Hage auf deinem Bauch und schreist, lieber Gott, mein Ismael wird sterben. Nein, mach die Augen auf, du liegst auf dem Brunnen. Liebe Hager, wir liegen manchmal auf die Quellen des Segens und wissen gar nicht und schreien, lieber Gott, guck mal, mein Ismael wird sterben. Ja, Gottes Gegenwart ist auch in der Wüste 40 Jahre, hat Israel erlebt, wie Gott sie durchträgt. Gott hat sie nicht in den Stich gelassen. Es gibt Gnade in der Wüste. Preis Gott. Ja, ich sah den Gerechten doch nicht nach Brot betteln. Wir können uns verloben. So einfach geht es. Ja. Und ich bin so froh, dass der Herr meine Frau überzeugt hat. Ja. Dass nicht ich sie überzeugen musste. Verstehst du, guck mal, ich habe keine zwei linken Hände und das und jenes. Nein, Gott will mich versorgen. Nein, ich sah den Gerechten noch nicht nach Brot betteln. Ja. Gott erfüllt auch in der Wüste den Zweck, unsere Berufung. Ja, wenn wir am Nullpunkt angekommen sind, Elia Kapitel, 1. König Kapitel 19, Vers 4, wenn wir am Nullpunkt angekommen sind, da beginnt die Versorgung Gottes, nicht vorher. Wir müssen zuerst am Nullpunkt ankommen. Und das ist ein Geheimnis. Kommst du am Nullpunkt? Ja. Es ist genug. Ja. Und dann sagt der Engel, komm raus, Elia. Hier ist frisch gebackenes Brot und frisches Wasser. Versorgt für den Rest deines Lebens. Und in der Kraft dieser Speise und des Getränkes geht er 40 Tage bis zum Berg Gottes, bis zum Ziel. Er hatte den Nullpunkt erreicht. Er konnte alles ertragen. Wenn du gesegnet bist, kannst du alles ertragen. Ja, jede Katastrophe, jede Krise. Ich habe einen lieben Bruder, Bauunternehmer in Heilbronn. Und der war gesegnet. Und zuerst einmal ist er betrogen worden von den Saudis. Ja, und hat Fenster bestellt, glaube ich, 400 Fenster für die Saudis. Die wollen ein Krankenhaus bauen, in Saudi-Arabien. Und dann, ja, plötzlich habe ich die Fenster abbestellt. Und dann habe ich gesagt, Bruder Willi, was können wir machen? Dann bin ich mal abends sehr spät, so um gegen 12 Uhr nachts, zu ihm hingefahren. Und dann sind wir beide, er und ich, mit emporgehobenen Händen durch das Lager gegangen, wo die ganzen Fenster, bestellten Fenster und Türen waren. Und gesegnet, lieber Gott, segne die Fenster, dass sie unter Mann kommen, dass sie ja verkauft werden können, dass mein lieber Bruder nicht auf diese Fenster sitzen bleibt. Was ist passiert? Ein paar Tage später ruft jemand aus Spanien an, haben Sie noch Fenster in der und der Größe? Dann sagt er, genau, mein Lager ist ganz voll. Ja, der Gesegnete ist überall gesegnet. Wenn die einen abspringen, springen die anderen ein. In aller Liebe, so ist der liebe Gott. Ja. Gott steht auf und dann sagt er, nimm und iss und trinke, sei stark in der Kraft des allmächtigen Gottes. Und Gott griff, als Elia am Ende seiner Kräfte war, und Gott greift auch bei dir in deinem Leben ein, wenn du am Ende deiner Kräfte bist. Egal wo du bist jetzt im Augenblick. Ja, er greift im letzten Moment ein. David Ben-Gurion hat einmal gesagt, ich war in seinem Kibbutz in Israel, wenn die Wüste einen nicht besiegt, besiege doch die Wüste. Besiege du die Wüste. Das war sein Spruch, besiege du die Wüste. Was es auch immer ist. Und dann nimm was gegen die Wüste. Ja, pflanz ein Bäumchen, ja, grab ein Brunnen wie der Isaak oder was weiß ich, steh auf und sag, ich mach weiter. Ja, Wüstenerfahrung, das ist mein Thema heute. Segnungen Gottes, die erlebst du in Wüsten, Situationen. Jesaja Kapitel 55, Vers 5 und folgende Verse. Denn meine Gedanken, sagt der liebe Gott, sind nicht eure Gedanken und eure Wege sind nicht meine Wege, spricht der Herr. Und so hoch wie der Himmel von der Erde ist, so hoch sind auch meine Gedanken über euer Leben. Ja, verstehe die Wege Gottes für dein Leben. Ihr habt es verstanden als junger Christ, ihr habt mich bekehrt. Weißt du, ich war ein bisschen dumm, Entschuldigung. Ja, ich war naiv. Ich habe geglaubt, guck mal, die Welt braucht das Evangelium. Du musst der Welt das Evangelium predigen. Und ich habe gesagt, das ist das Einzige, was ich tun möchte. Ich möchte nicht für Sozialismus, Kommunismus arbeiten, für irgendeine Ideologie. Ich möchte für Gott arbeiten. Und das war meine Philosophie nach meiner Bekehrung. Ja, ich habe gleich auf dem Stachus in München Traktate verteilt, mir ein Schild, ich konnte damals gar nicht richtig Deutsch, ich habe ein Schild umgehängt, was weiß ich, was da drauf stand. Und da haben sich die Leute bekehrt. Und ich habe um die Ecke, dann kommt jemand und fragt mich, wo versammeln Sie sich, wo haben Sie Ihren Treffpunkt? Da habe ich gesagt, ich habe keinen Treffpunkt. Ich bin hier. Ja, ich bin hier. Aber dann sagte ich habe ein Café. Und dann an dem Tag ist mein Café geschlossen. Kommen Sie rein über die Hintertür. Wir machen über die Hintertür. Wir lassen die Leute rein. Und ich habe über 30 Leute in kurzer Zeit in München, ja, gehabt. denen ich die Bibel erzählt habe. Heute stehen mir die Haare zu Berge. Ja, was ich erzählt habe, ich habe nur das erzählt, was ich wusste, was ich selbst erlebt habe, was ich selbst erfahren habe, das habe ich gleich weitergegeben und habe den Leuten erzählt, ja, und einige von diesen Leuten, mit denen bin ich heute noch im Kontakt, ja, von damals, vom Stachus. Ja, Gott öffnet Türen, wenn eine Tür zugeht. Die Gemeinde, in der ich war, das war eine ganz dumme Gemeinde, eine große Gemeinde, aber eine dumme Gemeinde. Ja, die haben ja mir verboten, dass ein Ältester so einen Zettel auf dem Stachus bekommen und dann mich vorgeladen und rausgefunden, dass ich Mitglied dieser Gemeinde bin. War der Gemeinde mit 800 Mitgliedern, ja, und haben mir verboten, Zettel zu drucken. Ich sollte alle Zettel abgeben mit meinem Stempel, mit meiner Adresse. Habe ich auch abgegeben. Ja, und habe dann meinen Stempel genommen, meine Adresse. Und so ist meine Arbeit entstanden aus dem Nichts. Ja, bin ausgeschlossen worden aus der Gemeinde. Ich durfte das nicht. Ich bin nach Jahren wieder in diese Gemeinde gekommen und einige der Brüder getroffen von damals, verstehst du? Wir sind auch geisterfüllt, Halleluja. Aber damals, verstehst du, waren sie unter falschem Joch, in aller Liebe. Gott denkt anders, nicht in geraden Linien. Er denkt immer in Kreise, Zickzack und was weiß ich. Ja, er tut viele Dinge gleichzeitig auf einmal. Da bist du erstaunt. Wie passiert das? Wie kommst du da durch? Ja, wenn Gott sich mit uns befasst, ja, sein Ziel ist unser Wachstum. Ja, du musst manchmal vielleicht rausfliegen. Und vielleicht ist irgendjemand, der heute Morgen meine Predigt hört, der fliegt aus seiner Gemeinde raus. Gott sei Dank, Halleluja. Ja, und geh weiter. Gott wird dich schon auffangen. In aller Liebe. Ja. Und ich hab Leute in Emmendingen, da wohnt jemand, der hat eine Prophetie von mir bekommen. Ich weiß gar nicht, was da drin stand, richtig. Der ist aus seiner Gemeinde rausgeflogen. Ja. Und der ist jetzt glücklich, der schreibt mir ab und zu mal, ja, immer noch. Und lebt guten Mutes. Ja. Kümmere dich gar nicht so viel um die Leute. Ja. Kümmere dich nur um Gott. Was will der Herr von meinem Leben? Ja. Und Gott will dich segnen. Ja, der Gesegnete ist überall gesegnet. Gottes Denkweise ist anders. Weißt du, was Gott will? Zuerst, dass du stirbst. In aller Liebe. Im November hat mir jemand geschrieben, Bruder Matthäus, du sprichst so viel vom Tod, du drohst uns. Ja, ich drohe niemand. Aber wir müssen alle sterben. Das ist der Weg, der natürliche Weg des Lebens. Geboren werden und sterben. Das ist der Sinn des Lebens. Ja, erzeugte Söhne und Töchter. Und da kannst du alles vergessen. Ja. Ja. Im Sterben. Einfach Gott vertrauen und Gott wird für dich sorgen. Bruder, Schwester, wer du auch bist jetzt, wenn du diese Predigt jetzt hörst in diesem Augenblick, ja, Gott wird für dich sorgen, dich weiterführen, dich weiterleiten. Wir sind auf die Ewigkeit angelegt, auf eine ganz andere Wirklichkeit. Ja, Gott hat großartige Pläne für unser Leben. Hätten sie mich nicht aus der Gemeinde rausgeschmissen damals, Bruder Matthäus, gib die ganzen Zettel ab mit deiner Adresse. Mit dem Stempel von unserer Gemeinde. Du darfst nicht für unsere Gemeinde werben. Wir müssen zuerst mal die Zettel lesen, ob man die verteilen kann. Ich habe nur Zettel von Werner Heugelbach verteilt. Gar nichts Ungewöhnliches. Ja. Aber es gibt komische Leute und die werden nicht aussterben, solange die Erde existiert. Ja. Gib ab. Und ich bin so froh, dass ich das abgeben durfte und konnte. Und mir leid. Zuerst hat es mir so einen Stich gehabt. Meine Gemeinde, meine lieben Geschwister. Ja, für die ich bete, die ich unterstütze und so weiter, die schmeißen mich raus. Aber ich bin Gott dankbar heute, dass sie mich rausgeschmissen haben. Ich bin heute dankbar, ja, für alles, was in meinem Leben passiert ist. Ja, ich füge mich da ein und sage, ja, Herr, du machst keinen Fehler. Du machst keinen Fehler. Mit aller Liebe. Was du nicht tust, ja. Und ich habe eines festgestellt, was ich nicht tue, kriege ich Depressionen. Und das sind die ganzen Leute, die Depressionen haben. Die sollen nur einfach tun, was Gott ihnen gesagt hat. Spiel Musik. Ja, oder bete für das und das. Oder verteile Traktaten. Oder was auch immer ist. So Kleinigkeiten. Ja, wir müssen unsere innere Krisen überwinden. Dann hören die ganzen Schlaraffendepressionen auf. In aller Liebe, Schlaraffendepressionen. Die hören auf. Ja, es gibt Depressionen. Verstehst du, dass du mal traurig bist? Ich bin auch manchmal traurig. Aber gerade in meiner Traurigkeit erlebe ich die Herrlichkeit Gottes. In aller Liebe. Wenn du das tust, was Gott will, dann hören die Depressionen auf. Du verstehst vielleicht nicht, was ich dir sage, die Segnungen. Also ich war kurze Zeit depressiv, als mir der Pastor sagte, Herr Matt, wir sind ja per Sie immer alle dort gewesen in der Gemeinde. Herr Matudis, also wir möchten nicht, dass Sie für unsere Gemeinde missionieren. Aber gerade das ist, was der liebe Gott wollte, dass ich für die Gemeinde missioniere. Leute einladet, die sind schon 800 Leute, aber die können nochmals 200, 300 Leute verkraften. Das ist alles groß genug. Ja. Gott bewegt sich anders. Füge dich dem Willen Gottes, dann wirst du gesund. In aller Liebe. Dann wirst du gesund, füge dich dem Willen Gottes. Gott handelt anders. Wenn du stille bist, redet er. Wenn du ja ruhig bist, dann arbeitet der liebe Gott weiter. Ja, du musst dich gar nicht groß sorgen. Lass los, lass los, lass los. Und das ist das Wichtigste im Leben eines Christen. Lass los die Sachen. Ja. Und dann beginnen die Segnungen Gottes. Gott, warum hier? Warum hast du uns rausgeführt in diese Wildnis? Das haben die Kinder Israel so oft gefragt. Warum hier haben wir kein Brot, kein Wasser, kein Fleisch, gar nichts? Und dann segnet Gott die Israeliten in der Wüste 40 Jahre lang. Viele Christen, ja, sie verstehen nicht, warum sie in der Wüste sind. Die ganze Bibel ist davon voll. Ja, der Heiland führte uns in der Wüste. Der Heilige Geist führte Jesus in der Wüste, in Krisen. Und dort lerne ich die Kraft Gottes kennenlernen. Da mach ich Muskeltraining. Halleluja. Ja, da muss ich nicht ins Sportstudio gehen und Geld bezahlen. Das kann ich auch so erledigen. Ja. Hier machen wir Erfahrungen mit Gott, wie Gott segnet, mit gar nichts. Ich werde nie vergessen, hier, wir haben einen Bruder gehabt, Bruder Popov, in unserer Gemeinde. Ich weiß nicht, ob ihr den kennt noch. Ja, Bruder Popov, er erzählt, er hat nur ein Kantenbrot gehabt. Damals hat er eine Gemeinde in der Friedrichstraße gehabt, am Checkpoint Charlie, also in der Hitlerzeit. Und da war Krieg. Und seine Gerda war so großherzig, verstehst du? Und sagt, Geschwister, ihr könnt gerne zu uns zum Mittagessen kommen. Und die haben nur ein Kantenbrot gehabt. Und dann haben sie den Kantenbrot gesegnet und da ist noch was übrig geblieben. Ja, wenn du diesen Kantenbrot segnest, da bleibt noch was übrig. Gott, ich danke dir, dass wir so viel haben. Halleluja. Ja, hier machst du Erfahrungen des Segens. Erst nach dem Tod gibt es eine Auferstehung. Erst nach der Wüste kommst du ins gelobte Land. Erst die Wüste, den Ort der Prüfung, da wirst du durchgerüttelt und durchgeschüttelt. Ja. Da wirst du erprobt, ob deine Hingabe echt ist. Glaubst du wirklich, dass Gott dich versorgen kann? Ich sah den Gerechten noch nie nach Brot betteln. Ich sehe meine Frau, verstehst du? Und die war nicht schlecht ernährt. Die war nicht schlecht ernährt. Ja, in aller Liebe. Moses muss 40 Jahre Schafe hüten in der Wüste beim Jethro. Aber das geht mal vorbei. Auch die Wüstenzeit geht vorbei. Brüder und Schwestern, auch die Krankheitszeit geht vorbei. Alles geht vorbei. Stell dir mal vor, der liebe Gott schickt die Pastoren in die Wüste. Das ist die Ausbildung, die Bibelschule für die Pastoren. Aber wenn nicht der liebe Gott wäre, ich würde alle Pastoren in die Wüste schicken. Dort lernt ihr zu glauben. Dort lernt ihr Gott zu vertrauen. Ja, dort in der Wüste, ja. Er schickt den Moses, gebildet in alle Weisheit Ägyptens, in der Wüste die Schafe hüten. Und dann wird er erst auf die Menschheit losgelassen. Und dann, ja. Dann haben wir eine andere Elite. Und ich bin Gott dankbar für Menschen, die in der Wüste waren. Das sind die wahre Elite des Glaubens. Die haben gelernt, Gott zu vertrauen. Ja, aus nichts was zu machen, verstehst du? Moses erlebt nach 40 Jahren eine wunderbare Vorbereitung für seinen Dienst. Lernt in der Wüste zu leben. Dietrich Bonhoeffer, ja, hat einmal, ja, den Christen gesagt, stellt den Christen, ja, wie das, dass sie das Eisen verlieren, dass sie das, also die Axt damals in der Bibel, dass sie das und das verlieren und zeig ihnen, wie sie über den Jordan durchkommen. Ja, zeig. Und das wären dann Brüder und Schwestern sein im Herrn. In aller Liebe. Der Christ kann während der Überquerung sich nicht ausruhen. Der muss schnell durch. Wir müssen schnell durch. Ja, außer meinen Glauben, außer mir selber kann ich nicht mitnehmen. In der Wüste kannst du nur dich selbst mitnehmen. Nur dich selbst. Alles andere kannst du sparen. Er kann niemand ja, dort gebrauchen, der stehen bleibt. Gott kann niemand gebrauchen, der stehen bleibt. Um gesegnet zu werden, musst du weitergehen. Sich regen bringt Segen. Nicht regen, sondern sich regen. Nicht aufregen, sich regen bringt Segen. Ja. Nachdem du einen Schritt gemacht hast, mach gleich den nächsten Schritt. Was ist der nächste Schritt, lieber Gott? Ich bin so gesegnet. Ja, mir geht's so gut. Ja. Unter dir ist vielleicht der Abgrund, bist ungewiss und so weiter. Das ist nur negative Dinge. Ich habe in meinem Leben das so oft erlebt. Ich habe so oft erlebt, dass alles drunter und drüber geht. Ja, aber ich weiß, der Herr hat das Werk angefangen und er wird auch das Werk vollenden. Und er wird uns immer weiterführen. Und das ist Segen, dass Gott uns immer kontinuierlich weiterführt. Ja. Du siehst noch nicht das Ziel, aber er sieht das Ziel. Und das ist das Schöne dabei. Er sieht das Ziel, ja. Er hat uns ein Versprechen gegeben, ein Gelübde. Der christliche Reisende, der sieht nur, was vor Augen ist. Ja. Bis hierher hat Gott mir geholfen, eben jetzt, und dann geht's wieder ein Stückchen weiter. Ja. Das endgültige Ziel weiß nur der Himmel, weiß nur der Herr. Wir alle müssen mal in die Wüste, so wie Paulus, in der Wüste Arabiens, was es auch immer gewesen ist, in der Wüste Arabiens. Dort habe ich vom Herrn empfangen, was Abendmahl ist und weiß ich sonst noch was, verstehst du? Dort in der Wüste erlebst du die geistlichen Wahrheiten, die Segnungen. Dort empfängt er göttliche Anweisungen, wie es weitergeht. In der Wüste Arabiens, in der Wüste Berlins, ja, in der Wüste Deutschlands, was auch immer ist, ja. Und dann sagt er, jetzt tue ich kund, liebe Brüder, dass das Evangelium, das von mir gepredigt wird, sagt Paulus, ich würde das gar nicht schaffen und predigen, und so weiter, das ist menschlich unmöglich, denn ich habe mit keinem Menschen mich besprochen, von keinem Menschen empfangen. Ich habe die Offenbarung Jesu Christi. Hast du die Offenbarung Jesu Christi für deine Situation? Gott hat es zugelassen und Gott führt dich auch wieder raus. Mein Vater hat gesagt, wir brauchen keinen Arzt. Verstehst? Der hat sowieso von den Ärzten nichts gehalten. So wie man in die Krankheit reingekommen ist, so kommt man aus der Krankheit wieder raus. Ja. Ja. Wieder. Aus der Krankheit kommt man raus. Man wird gesund von selber. Man ist von selber krank geworden. Man wird auch von selber gesund. Ja. Vertraut dem Herrn. Paulus musste keine Bücher lesen oder menschliche Methoden sich ausleihen von irgendwo oder kopieren. Ja, ich habe es vom Herrn empfangen. Vom Herrn empfangen. Er sagt, ich habe meine Botschaft, meinen Dienst und meine Salbung auf den Knien bekommen. Dort habe ich die Salbung bekommen. Lies mal Galater Kapitel 1, Vers 17. Er weist darauf hin, und ich ging nach Arabien, in die Wüste Arabien, ja, nach Saudi-Arabien. Zu den Moslems vielleicht, was weiß ich. Ja, vollkommen. Damals gab es doch keine Moslems. Ja, mit anderen Worten sagt er, ich habe meine Offenbarung über Jesus bekommen und nicht von den Heiligen in Jerusalem. Weißt, die Heiligen hätten ihn verdorben, in aller Liebe. Die Heiligen in Jerusalem hätten ihn verdorben. Das macht man nicht, das macht man nicht, das macht man nicht. Ja, was macht man überhaupt gar? Ja. Ich, als junger Christ, habe ich gar nicht gewusst, wie man sich als Christ benimmt. Ich habe lange Koteletts gehabt, lange Zeit. Ach, was weiß ich, und die haben an mir nur rumkritisiert. Das machen wir nicht. Man hat keine bunten Manschetten. Ach, weißt du, die haben an mir so viel kritisiert. Und ich bin so froh, dass sie mich rausgeschmissen haben. Ja. Und jetzt lerne ich fliegen. Ja. So wie die kleinen Vögelchen. Ja. In der Wüste Arabiens. Dort habe ich vom Herrn empfangen, mach du deine eigene Adresse. Und das habe ich gemacht. Weißt du, die haben mich auf die Idee gebracht. Meine Feinde und Gegner haben mich auf die Idee gebracht, was ich machen sollte. Ja, deine Adresse. Meine Zettel. Was auch ist. Ja. Und er verbrachte dort eine Zeit mit Gott. Und es war eine gute Zeit mit ihm, mit dem Herrn. Verbring viel Zeit mit Gott in der Wüste Arabiens. Was auch immer ist. Ja, trenn dich vom Internet, vom Fernsehen, was weiß ich, von den ganzen frommen Dingen, verstehst du? Dort wirst du nur angefochten. Ja, auch, du musst auch mich nicht hören, verstehst du? Wichtig ist, dass du vielleicht irgendwas gehört hast und etwas bleibt hängen im Ohr. Und das ist wichtig, dass was hängen bleibt, ja. Und dann gehst du wieder weiter. Die Wüste. Lieber Gott, was willst du in der Wüste? Sag deiner Schwester, sie soll lernen. In der Wüste. sie soll lernen in der Wüste. Und das ist ganz arg wichtig. Ja. Wir sind alle in der Wüste. Ich komme nach Berlin, verstehst, da verspricht mir ein amerikanischer Bruder, Bruder, mal tut es, geh nach Berlin, ich werde dich unterstützen, was weiß ich. Der wollte mir regelmäßig eine Spende schicken. Und dann plötzlich kriege ich einen Fax, Bruder, mal tut es, wir können dich nicht unterstützen, bei uns ist Inflation und was wir sonst noch in den USA haben. Ja. Und dann stehe ich da, was machst du, verstehst? Aber ich habe Gott vertraut und Gott hat mich nicht verhungern lassen, Lob und Dank. Schaut mich an. Schaut mich an. In der Wüste machst du wunderbare Erfahrungen. Da wirst du nicht weggeblasen, im Gegenteil. Ja, Gott wird dich versorgen. Die Wüste ist der Ort, ja, wo du dich zurückziehen kannst, wo du stille sein kannst, wo du meditieren kannst. In der Wüste, ja, da pflanzt du vielleicht ein kleines Bäumchen. Da hast du Hoffnung, da wird was aus diesem kleinen Bäumchen hier. Ja, in der Wüste bekommst du neue Einstellungen. In der Wüste hast du eine ganz andere Umgebung. Sand, Sand, Sand. Ich habe einen ehemaligen DDR-Bürger, Erwin Müller, vielleicht kennt ihr noch den lieben Bruder. Verstehst du, den habe ich mitgenommen nach Israel. Dann sagte Bruder, du hast gesagt, wir fahren heute durch die Wüste. Habe ich gesagt, ja, wir fahren durch die Wüste. Wir sind gerade drin in der Wüste. Und hat der Guide gesagt, das ist der Leiter. Aber letzte Woche hat es geregnet. Da blüht die Wüste. Da blüht die Wüste. Ja, nur ein paar Tropfen Regen. In der Wüste ist Gott und der Teufel ganz besonders nah. Und das Geistliche, das Übernatürliche. Ja, in der Wüste kannst du ermutigt und entmutigt werden. In der Wüste kannst du dich sammeln. In der Wüste werden dir Fragen beantwortet. Gott, warum, 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 warum? Ja. Und ich habe für viele Warum-Fragen bis heute keine Antwort bekommen. Und weißt du, was der liebe Gott mir mal gesagt hat, als ich so viel dumme Warum-Fragen ihm gestellt hat? Hat er gesagt, danach wirst du nichts mehr fragen. Wenn du bei mir im Himmel bist, wenn du bei mir bist, wirst du nichts mehr fragen. Ja. Und jetzt, je länger ich mit dem Heiland lebe, desto mehr Fragen werden mir beantwortet. Ja. Je mehr ich mich mit diesem Thema auseinandersetze, ich muss durch die Wüste gehen. Welche Art auch immer. Ja. Du bist noch nicht aus Ägypten richtig rausgekommen. Jetzt bist du in der Wüste, hast eine Sklaverei hinter dir. Jetzt musst du eine neue Sprache lernen in der Wüste, eine neue Denkweise. Ja, in der Wüste, da musst du dich selber finden. Geschwister, und das ist das Wichtigste, hier in diesem Leben, hier in Berlin, wo du bist oder wo auch immer diese Predigt hörst, du musst dich selber finden. Nicht mehr, Pastor, kannst du für mich beten? Ja, da kann für dich beten. Aber das Gebet ist zu weit weg. Ja, das musst du selber beten. Und oft frage ich die Leute, hast du schon selbst gebetet? Ja, hier, immer wieder, wenn Leute zu mir kommen und sagen, Pastor, bet für mich, habe ich gefragt, hast du auch selbst schon gebetet? Wenn du selbst nicht betest, brauche ich für dich auch nicht beten. Wird nicht funktionieren, ja. Die Wüste ist hart, nur Sand, Sand, Sand. Aber ein paar Tropfen Regen und die Wüste blüht. Und der liebe Bruder, Bruder Erwin, hat gedacht, ich habe ihn angelogen. Wir fahren jetzt durch die Wüste, da blüht ja alles, verstehst du, und riecht und Bienchen fliegen rum. Ja. Aus der Wildnis. Jesus wurde vom Heiligen Geist, hier Lukas Kapitel 4, Vers 1, vom Heiligen Geist in der Wüste geführt. Dort wurde er versucht. Verpasse nicht den Anschluss. Viele Christen haben Angst. Ja, ich werde versucht, ich werde angefochten. Aber das gehört zum Leben. Ich werde getestet. Jedes Auto, das hier auf der Straße fährt, ist getestet worden in der Wüste, Eiswüste, Extrembedingungen. Was verkraftet es? Ja, durch Erschütterungen. Ja, wird getestet. In Epheser Kapitel 6, Vers 10, da lese ich, seid stark in dem Herrn und in seiner mächtigen Macht, legt die volle Waffenrüstung Gottes an, damit ihr gegen die Pläne des Teufels euch stellen könnt. Denn unser Kampf ist nicht mit Fleisch und Blut, sondern mit Herrschern, Mächten und Gewalten, die unter dem Himmel herrschen. Ja, stellt euch unter der Macht Gottes und so weiter. Und denn dann zieht euch die ganze Waffenrüstung an, damit, wenn der Tag des Bösen kommt, standhalten könnt. Ja, wenn ihr schlechte Straßen fahren müsst, dass ihr das alles verkraftet in aller Liebe. Die Autos sind alle TÜV geprüft. Ich habe mal ein neues Auto, ein einziges Mal in meinem Leben ein neues Auto gekauft und das Auto hat 25 Kilometer gehabt und ich habe mich aufgeregt. Wer ist mit meinem Auto gefahren? Dann sagen sie, der TÜV. Der TÜV. Ja. Der TÜV. 25 Kilometer, damit wir standhaft sind, damit wir den Brustpanzer und so weiter, die ganze Waffenrüstung anlegen könnt und nehmt den Helm des Glaubens, das Schwert des Geistes und so weiter, dann können wir die Sache ausrichten. Ja, lieber Heiland, ich möchte ja noch so viel Segen Gottes weitergeben, das alles, was du in meinem Leben gewirkt hast. Und ich weiß, das eine, das, was wirklich hilft, ist einfach, sich dir hinzugeben, dir treu zu sein, demütig zu sein, deinen Weg zu geben, mit dir nicht rebellieren und dir widersprechen, sondern deinen Willen tun. Ja, wir alle wollen gesegnet werden und ich möchte alle meine Geschwister, die jetzt mir zuhören, meine Freunde, dass sie gesegnet werden, dass sie ein Segen sind, auch wenn sie in der Wüste sind, egal wo. Hilf uns im Geist zu beten, dass wir lernen, in Sprachen zu beten, lieber Gott. Hilf uns dabei, ja, wachsam zu sein, das ganze Volk Gottes im Auge zu behalten, das Ende. Deshalb sagt ja auch das Volk Gottes, seht das Ende an. Und das ist so wichtig, dass wir das Ende anschauen, was am Schluss von unserem Leben ist. Ja. Und die Sache ist dein, Herr Jesus Christus, die Sache an dir, an der wir stehen. Lob und Dank, preis dem Herrn. Wir